Ja, okay. Ich grüße Sie ganz herzlich in dieser Morgenstunde und freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Meinen Namen kennen Sie ja. Ich komme aus Güstrow, aus der landeskirchlichen Gemeinschaft und bin dort der Vorsitzende. Und da habe ich auch noch meine Tätigkeit. Aber ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Es geht um das Wort. Es gibt ein Ritual im katholischen Gottesdienst. Das kennen Sie sicher. Oh ja. Und zwar, wenn der Priester aus der Bibel liest, dann holt er diese Bibel vom Altar und hebt ihn so wie hier hoch über den Kopf. Und er spricht diese Worte, Wort des lebendigen Gottes, Wort des lebendigen Gottes. Das ist ein sehr beeindruckendes Ritual. Die Technik macht es möglich, ne? Okay, jetzt ist es. Dankeschön. Ja, das ist ein sehr beeindruckendes Ritual und soll die Großartigkeit und die Herrlichkeit des Wortes Gottes deutlich machen. Es gibt eigentlich sonst nicht vieles im katholischen Gottesdienst. Diese ganzen Rituale sind mir fremd geblieben. Aber dieses Ritual, speziell dieses Ritual, das hat mich beeindruckt. Das ist, denke ich mal, macht deutlich das heilige Wort Gottes. Ist uns eigentlich immer bewusst, dass das, was wir als Bibel in unseren Händen haben, das heilige Wort Gottes ist? Des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Schöpfer. Und was das für uns für ein Privileg ist, wenn wir in diesem Wort Gottes lesen dürfen. Ich glaube, es ist uns nicht annähernd die Heiligkeit des Wortes Gottes bewusst. Es gibt ein fantastisches Bild. Das ist es nicht. Aber ich habe es nicht anders gefunden. Der Thron Gottes, umgeben von einem Regenbogen, in all seinen prächtigen Farben. Ich habe das halbe Internet abgesucht, ich habe das Bild aber nicht gefunden. Ich wollte es Ihnen gerne zeigen. Das ist das Bild, was der Johannes gesehen hat. Und das sind die Worte, die er wiedergegeben hat. Ich sah einen Thron, auf dem saß einer, der wie ein Mensch aussah. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis, wie ein Karneol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Und dann hörte ich eine laute Stimme. Heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Das waren die Worte, die Johannes gehört hat. Und über eins dieser Worte möchte ich heute sprechen. Ist das nicht vermessen? Dabei habe ich nicht einmal richtig verstanden. Und jetzt werdet ihr sicher denken, da wagt sich was. Der stellt sich da vorne hin und will uns etwas erzählen und hat es selbst nicht begriffen. Aber die Bibel, das heilige Wort Gottes, steckt so voller Geheimnisse, die man eben manchmal nicht so ohne weiteres verstehen kann. Ich will es trotzdem versuchen, weil mich diese Worte so fasziniert haben. Das Wort steht am Anfang des Johannesevangeliums, also der Bibel der Christen. Es steht aber auch am Anfang des Alten Testamentes, der Bibel der Juden. Kaum ein Wort aus dem Neuen Testament wird häufiger zitiert wie dieses Wort. Und kaum ein Wort der Bibel hat die christliche Welt im Orient und in unserem Breiten, im Abendland, so stark berührt wie dieses besagte Wort. Die kritische liberale Theologie sah in diesem Wort einen Mythos, also eine Art Götterdichtung. Das ist typisch für die liberale Theologie, die sowieso die meisten biblischen Wahrheiten in Frage stellt. Aber das ist alles falsch, total falsch. Es geht einzig und allein um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Die Worte stehen im Johannesevangelium, aber eigentlich müssten sie als Prolog, als Einleitung, als Vorwort für das gesamte Neue Testament stehen. Man müsste dann die Evangelien austauschen, nämlich das Johannesevangelium an die erste Stelle des Neuen Testamentes. Was ist das für ein Wort? Da ist irgendwo. Ja, okay. Das nächste Mal kann ich das, ne? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Dieses Wort war am Anfang bei Gott. Wer soll das verstehen? Wie soll man das verstehen? Ich erinnere mich an ein Seminar in Sprachheilkunde an der Humboldt-Universität in Berlin. Dieses Seminar hat mir sehr geholfen, den Sinn dieser Worte zu verstehen. Die Professorin fragte mich nach einem bestimmten Kommunikationsverhalten. Und das hatte ich nicht so richtig gelernt. Und ich wollte mich herausreden. Das ist mir eigentlich manchmal ganz gut gelungen. Auf diesem hat es nicht geklappt. Und ich stotterte herum und dann sagte ich am Ende, mir fehlen die Worte. Und da sagte die Professorin, Herr Wegwerth, die haben Goethe auch gefehlt. Au wei. Das ist peinlich, wenn man als so kleines Licht mit Goethe verglichen wird. Dementsprechend war auch die Reaktion meiner Kommilitonen, sie grinsten. Und dann erklärte mir die Professorin den Unterschied zwischen Worten und Wörtern. Und genau der Unterschied ist so wichtig, wenn wir unser Bibelwort verstehen wollen. Zunächst habe ich gedacht, das ist doch nur Wortglauberei. Aber es gibt tatsächlich einen ganz gravierenden Unterschied zwischen Wort und Wörtern. Und dieser Unterschied besteht darin, dass die Worte mehr oder weniger den Inhalt, also die Botschaft, verdeutlichen. Also das, was ich sagen will, während die Wörter nach den grammatikalischen Regeln die Botschaft einkleiden und damit im wahrsten Sinne des Wortes verständlich machen. Dabei ist noch lange nicht gesagt, dass man die Worte, also die Botschaft, verstehen kann. Das ist, denke ich, für alle, die die Botschaft weitersagen, ein großes Problem. Im Volksmund heißt es ja, er redet um den heißen Brei herum. Da heißt, er kommt nicht zur Sache. Das, was gesagt werden soll, das ist nicht verständlich. Leider leben wir in einer Zeit, in der wohl viele Wörter gesprochen werden. Aber wenige Worte. Die meisten Reden, vor allen Dingen die der Politiker, sind wenige Worte, also wenig Inhalt. Und in dem wenigen Inhalt ist auch meist noch Unwahrheit, um nicht zu sagen Lüge. Bei Gott ist das ganz anders. Vier Beispiele möchte ich Ihnen nennen. Erstens, der Bericht von der Erschaffung der Welt. Das ist anerkanntermaßen ein großes Werk der Weltliteratur. In einer einmaligen, schönen Sprache wird mit wenigen Wörtern die Entstehung der ganzen Welt beschrieben. Gott gebraucht für diesen Schöpfungsbericht nur 787 Wörter. Und in diesen 787 Wörtern ist das Wort Gottes enthalten, das die Welt hat entstehen lassen. Das Glaubensbekenntnis der Christen in der ganzen Welt, in dem das Evangelium von der Schöpfung und Erlösung und Heiligung betend bekannt wird, enthält nur 107 Wörter. Die 10 Gebote, die Wegweiser für unser menschliches Leben, die würden sie von allen Menschen befolgt werden, die ganze Welt verändern können, umfassen nur 103 Wörter. Das Vaterunser, das Gebet, das die Welt umspannt, das uns Jesus Christus selbst gelehrt hat, es ist das Gebet der Christen auf der ganzen Erde, umfasst nur 63 Wörter. Und jetzt kommt es. Die Verordnung der EG über die Einfuhr von Karamellbonbons in die Länder der Europäischen Union umfassen 25.911 Worte. Da kann man nur sagen, Gott sei Dank, wir haben das Wort unseres Gottes, von dem Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie kann man diese geheimnisvollen Worte verstehen? Wie kann man sie deuten? Da sage einer, die Bibel ist ein Buch, das nur für einfältige und für alte Frauen geschrieben wurde. Die Bibel steht heute weit, weit über jeder Wissenschaft. Die Bibel als das Wort Gottes ist hochexplosiv, wissenschaftlich und geheimnisvoll und hochaktuell. Und man muss sie immer wieder lesen, ein ganzes Leben lang lesen, um sie zu verstehen. Verstanden wird sie nur von denen nicht, die nicht an Gott glauben. Dabei merken diese Leute überhaupt nicht, dass eigentlich sie die Einfältigen sind. Ich habe mir also Wörter überlegt und aufgeschrieben, um mit diesen Wörtern ihnen die frohe Botschaft zu übermitteln. Was ist der Inhalt dieser Botschaft? Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Zunächst müssen wir diese Worte aus dem Johannesevangelium den Worten am Anfang der Bibel gegenüberstellen. Und da machen wir eine verblüffende Entdeckung. Moses, der Mann Gottes, hat seinen Schöpfungsbericht 4000 Jahre vor den Worten des Apostels Paulus mit denselben Worten eingeleitet, mit demselben Prolog. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Das ist der erste Satz der Bibel. Ist das nur ein Zufall? Oder spätestens jetzt sollten wir fragen, wie wurde denn die Bibel überhaupt geschrieben? Und da gibt es viele verschiedene Auffassungen, aber es gibt nur eine Auffassung, was die richtige ist. Die Bibel ist ein göttliches Buch in dem Sinne, dass die Verfasser vom Heiligen Geist geführt wurden. Gott selbst überwachte das korrekte Niederschreiben der Texte. Die Bibel hat also auch eine menschliche Komponente. Die Persönlichkeit der Verfasser wurde keineswegs ausgeschalten. Sie schrieben gemäß ihres eigenen Verstandes und ihrer Zeit das Wort Gottes nieder. Wenn wir also diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir nach dem Selbstzeugnis der Bibel fragen. Und da schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief: Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen und von Grund auf uns zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Die Bibel ist also ein göttliches Buch im Sinne des Verfassers, vom Heiligen Geist geführt, und Gott selbst überwachte das korrekte Niederschreiben der Texte. Die Bibel hat aber auch eine menschliche Komponente. Die Persönlichkeit der Verfasser wurde keineswegs ausgeschlossen. Sie schrieben gemäß ihrer eigenen Wesensart und ihrer eigenen Empfindung, ihrer Stimmung und ihres individuellen Schreibstils. Die Berichte der vier Evangelisten, die unterschiedlich doch von derselben Sache sprechen, nämlich dem Leben Jesu, sind dafür das beste Beispiel. Die Logik, was ist die Logik? Wie konnte Mose, der Mann Gottes, von der Schöpfung der Welt schreiben? Das ist die Vergangenheitsprophetie. Und wie konnte David 1000 Jahre im Voraus schreiben, die Worte niederschreiben, die Jesus Christus am Kreuz gebetet hat? Ja, und wie konnte Mose seinen Schöpfungsbericht mit demselben Prolog einleiten? 4000 Jahre vorher, wenn nicht Gott durch seinen Heiligen Geist, also sein Wort selbst, die Menschen autorisiert hätte. Er wachte mit seinem Heiligen Geist darüber, dass die für uns Menschen so wichtigen Informationen wahrheitsgemäß niedergeschrieben wurden. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Was ist nun der Inhalt dieser Worte? Das sind zunächst die ersten beiden Worte, im Anfang. Diese beiden Worte im Anfang stehen ganz präzise sowohl am Beginn des Alten Testamentes als auch am Beginn des Johannesevangeliums. Im Anfang, das bedeutet, dass es für Gott keinen Anfang und kein Ende gibt. Gott war schon vor Beginn der Welt der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Allmächtige, der Heilige, der Herrliche, der ewige Gott. Ich bin und werde sein, der ich sein werde. Bei den Einführungsworten im Anfang fehlen sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament die Artikel, sodass man eigentlich ganz wortlich übersetzen müsste, in einem Anfang. Der eine Anfang war der Beginn der Schöpfung und der andere Anfang war der Beginn der Neuschöpfung in Jesus Christus. Wenn also der Apostel Johannes sein Evangelium mit denselben Worten beginnt wie Mose, seinen Schöpfungsbericht, dann deutet das auf die unzertrennliche Verbindung des Alten und des Neuen Testamentes hin. Das ist der eherne Grundsatz. Das Volk Israel und die Gemeinde Jesu Christi gehören untrennbar zusammen. Das Alte Testament und das Neue Testament sind somit die eine Heilsgeschichte des heiligen Gottes, die am Ende dieser Welt in dem ewigen Gottesreich sein Ziel haben wird. In einem Anfang. Für Gott gab es viele Anfänge mit uns Menschen. Nach dem Sündenfall, nach der Sündflut, nach der Geburt Jesu Christi, nach der Auferstehung. Und immer, immer ging das Leben weiter. Für uns Menschen bedeutet der Anfang gleichsam die Zeit, in die Gott uns Menschen hineingestellt hat. Wir leben also in der Zeit und in dieser Zeit wird es, und diese Zeit wird es einmal nicht mehr geben. Sie wird von der Ewigkeit abgelöst und das können wir uns eigentlich absolut nicht vorstellen. In unserem Text heißt es weiter, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort, nicht der Urknall, sondern das Wort Gottes, die Information. Wie kann man das verstehen, das Wort? Was bedeutet das? Wer ist das Wort? Es gibt in Goethes Faust, wenn Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern, diese berühmte Studienzimmer-Szene, in der Dr. Faust genau über diesen Text aus dem Johannesevangelium nachdenkt, und zwar laut nachdenkt. Im Anfang war das Wort, und dann sagt Faust, ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Dreimal nimmt Faust Anlauf. Einmal sagt er, im Anfang war der Sinn. Das zweite Mal, im Anfang war die Kraft. Und schließlich, im Anfang war die Tat. Wenn Goethe seinen Faust hätte weiter nachdenken lassen, dann wäre er sicher zu dem Ergebnis gekommen, dass alle drei Übersetzungen Sinn, Kraft und Tat in dem kleinen Wörtchen schuf zusammengefasst sind. Das kleine Wörtchen schuf. Und dieses kleine Wörtchen schuf hat im Alten Testament immer die Bedeutung das Wort. Bara heißt es. Das heilige Wort Gottes. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Worte Gottes ist darum der, wir müssen nach der Bedeutung des Wortes Gottes schuf nachfragen, nachforschen. Der Himmel ist durch das Wort Gottes geschaffen, schuf. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Das Wort allein gehört Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir Menschen als seine Geschöpfe verfügen nur über die Wörter. Das sagte ich ja bereits am Anfang. Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann wurde es auch Licht. Wenn Gott das nur ihm allein zur Verfügung stehende Wort spricht, dann geschieht immer etwas ganz Großartiges. Es wurde Licht. Oder Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Mit diesen Worten hat der Sohn Gottes den Tod besiegt. Wir Menschen benutzen nur die Wörter und die sind nichtssagend. Sie sind oft ohne Inhalt und oft zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Das lesen wir jeden Tag in den Zeitungen. Die Wörter der Politiker, Halbwahrheiten, Lügen und nichts und gar nichts ändert sich. Jede zweite Ehe wird geschieden und da hat man sich mit vielen Wörtern ewige Treue geschworen, bis dass der Tod uns scheide. Diese Wörter hatten keinen Bestand. Nur in der Bibel allein finden wir das Wort, nämlich das Wort Gottes. Und nur in seinem Wort ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Das Wort Gottes bedarf auch nicht der Schriftform. Und das ist das Besondere. Gott hat sich nur ein einziges Mal der Schriftform bedient, indem er den Menschen seine 10 Gebote auf steinernen Tafeln geschrieben gegeben hat. Nur dieses einzige Mal. Damit ist das gesprochene Wort Gottes zugleich das schriftliche Dokument in Wörtern für alle Ewigkeit. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Im Gegensatz zu Gott gelten bei uns Menschen die gesprochenen Wörter fast nichts. Alles wird schriftlich durch Verträge geregelt, die meistens auch noch notariell bestätigt werden müssen. Niemand fühlt sich mehr an das gesprochene Wort gebunden. Aber auch die Verträge werden gebrochen bzw. nicht eingehalten. Bei Gott gilt das gesprochene Wort als das Dokument in aller Ewigkeit. Das Wort Gottes ist also zugleich die Weisheit in Person, nämlich in der Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Weisheit in Person ist nur der dreieinige Gott. Das Wort Weisheit, das gehört ebenfalls nicht zu uns Menschen. Der Mensch, der sich mit seinem Wissen brüstet, muss sich sagen lassen, dass sein Wissen nur Stückwerk ist. Wir können uns aufblähen, wie wir wollen, wir können hinausschreien, was wir wollen. Wir haben den Weltraum erobert und keinen Gott gefunden. Das waren die Worte von Juri Gagarin. Es bleibt dabei, die Weisheit ist allein der dreieinige Gott. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Generalthema des Johannesevangeliums. Und dieses Generalthema heißt Jesus Christus. Und mit dem Wort ist nämlich nur Jesus Christus gemeint. Er, Jesus Christus, ist kein Geschöpf, sondern er ist ewig, schon von Anfang an existierend. Er ist das Wort als der Schöpfungsmittler, sozusagen der Werkmeister der Schöpfung. Der Apostel Johannes stellt darum noch einmal die Tatsache ganz klar fest. Das Wort war bei Gott, von Anfang an bei Gott, also in der Gemeinschaft mit Gott und nicht in der Masse der Geschöpfe, also der Engel zum Beispiel. Das heißt, er, Jesus Christus als das Wort, ist die absolute willensmäßige Einheit mit Gott. Ich und der Vater sind eins. Dennoch sind Wort und Gott nicht ein und dasselbe, sondern ganz klar unterscheidbare Größen. Gott als der Vater und das Wort, nämlich Jesus Christus, müssen ganz klar unterschieden werden. Und das kann man auch. Und deshalb sprechen wir immer von dem gekreuzigten Sohn Gottes. Das heißt, Jesus Christus als das Wort ist Gott. Er, Jesus Christus, nennt die volle Gottheit sein Eigen. Genau mit diesem Bekenntnis, endet das Evangelium des Johannes. Mein Herr und mein Gott. Jedes Bekenntnis, das nicht von der Gottheit Jesu spricht, ist darum nicht christlich. Jetzt könnte man eventuell auf den Gedanken kommen, dass hier zwei Götter nebeneinander stehen, Gott der Vater und Gott der Sohn. Der Islam macht uns Christen ja genau das zum Vorwurf. Er lehnt die Gottheit Jesu definitiv ab. So heißt es in der 5. Sure des Korans, sagt aber nichts von einer Dreiheit, also dem dreieinigen Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott, ferne von ihm, dass er einen Sohn hat. Und in einem muslimischen Fluchblatt, das hier in der Bundesrepublik verteilt wurde, heißt es, Allah droht jeden mit Strafe, der Jesus Christus einen Gott nennt. Der berühmte Felsendom in Jerusalem, die beiden, die aus Jerusalem zurückgekommen sind, haben den sicher gesehen mit seiner goldenen Koppel. Da stehen unten drunter die Worte, dieser Dom ist dem Gott geweiht, der keinen Sohn hat. Lesen wir noch einmal den letzten Satz. Dieser letzte Satz will ein solches Verständnis verhindern. Hier wird nämlich noch einmal wiederholt. Dieses, nämlich das Wort, war am Anfang bei Gott. Das heißt, Jesus Christus war von Anfang an bei Gott. Gott der Vater und Jesus Christus, sein geliebter Sohn, sind eine Willenseinheit, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich und der Vater sind eins. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, im 18. Vers, wird die Einheit von Vater und Sohn noch einmal betont. Hier sagt der Apostel, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, der hat uns gezeigt, wer Gott ist. Diese Worte zusammengefasst machen das Geheimnis des Glaubens aus. Jesus Christus als Mittler zwischen Gott und Mensch, er hat uns das Licht und damit das Leben gebracht. Von ihm, Jesus Christus, kam alles Leben, und in seinem Leben ist das Licht für alle Menschen. Jesus Christus als der, der uns verändert. Jesus Christus macht aus Menschen Geschöpfen Gotteskinder. Diese Veränderung zur Gotteskindschaft kann niemals von Menschen gemacht werden. Aber sie wird auch von Gott nicht aufgezwungen, sondern demjenigen geschenkt, der Jesus Christus im Glauben annimmt. Und das dritte und letzte, Jesus als Opfer für unsere Sünden. Im August 1941 gelang es einem Häftling aus dem KZ aus Auschwitz zu entkommen. Aus Wut, Hass und Rache und zugleich als Abschreckung wurden abends beim Abell 10 Männer ausgewählt, die in einer Zelle ohne Essen und Trinken qualvoll sterben sollten. Der Kommandant rief wahllos 10 Nummern auf und die Männer mussten vortreten. Unter ihnen war ein Pole, Franz Gajkowczyk. Er trat weinend aus der Reihe und brach schreiend zusammen. Und da löste sich ein 11. Mann und ging auf den Lagerleiter zu. Ich bin katholischer Priester. Ich bitte Sie, lassen Sie mich für diesen Mann gehen, der eine Frau und 3 kleine Kinder hat. Der Lagerleiter war so verblüfft, dass er dieser Bitte nachgab. Und so ging der Pater Maximilian Kolbe für den jungen Polen in die Zelle und starb einen qualvollen, elenden Tod. Der Pole, aber Gajanowski, war gerettet. Jesus, als der geliebte und einzig gezeugte Gottessohn, opfert sich für uns am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha stirbt der schuldlose Gottessohn für unsere Sünden. Wenn wir das glauben, dann sind wir gerettet in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist als das Wort Gottes Gott. Er war Gott und wurde Mensch. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist das Opferlamm, das die Sünden der Welt trägt. Amen. Auch meine.